Dieser Podcast wird unterstützt von DM Bio. Kaugummi-Eis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Der Musiker Gregor Meile wird 1978 in Backnang geboren, nordöstlich von Stuttgart. Er wächst in dörflicher Umgebung auf und ja, es dauert noch ein bisschen, bis das Internet in unsere Häuser kommt, aber den Fernsehapparat gibt's schon eine Weile. Wenn auch nicht im Haushalt der Meiles. Dafür spielt Musik eine große Rolle. Die Mutter besitzt eine anständige Plattensammlung und der Bub bekommt Gitarrenunterricht. Eine gute Idee war das. Es gab immer schon Bands und Projekte für den soundbegeisterten Gregor, der Tontechniker wurde und fast nach Südafrika ausgewandert wäre. Da bekam er 2007 die Chance, an einer Musik-Casting-Show teilzunehmen. Lief super für ihn. Es folgten ein paar Ups und ein paar Downs, ganz normal. Aber spätestens seit Sing meinen Song 2014 verfestigte sich Meiles Erfolg. Gregor Meile wäre übrigens dank einer Avocado fast mal vom Roller gefallen. Er schmolz einst Gummibärchen auf dem Kachelofen, trinkt viel Süßholzwurzeltee und könnte sich ein Leben ohne Väter nicht vorstellen. Wir sprechen über den Duft von Orangenblüten, selbst fermentierten Pizzateig, die Grünkernphase seiner Mutter und die Kunst auf dem Schulhof eine Karotte gegen eine Capri-Sonne einzutauschen. Also ich habe in dieser Episode noch einiges dazu gelernt. Herzlich willkommen, lieber Gregor.
Herzlich, ja, schön, dass ich da sein kann.
Toast Hawaii. Hast du das früher gegessen oder isst du das vielleicht jetzt noch?
Es gibt einen ganz, ganz tollen Toast Hawaii bei einem ganz lieben Freund, der schon in Rente ist. Und seine Frau macht diesen wahnsinnigen Toast, den ich als Kind, da bin ich die Siki, da bin ich schon ausgerastet. Und zwar ist der komplette Teller voller Käse. und dann, das ist eigentlich, es ist die Liebe von der Sigi, aber halt auch das einfach mit viel macht viel und das war einfach ganz viel Käse und dann war irgendwo, also die Ananas war gar nicht so wichtig, aber die war auch noch da drunter.
Was war dieser Käse, der war schon
überbacken. Der ganze Teller war voller Käse und da war irgendwie so ein Paprikapulver, irgendwas war noch drauf. Gut. Und du hast erstmal den Käse, wenn du die Gabel, du hast erstmal als der Käse, der sich sofort ums Gaumenzäpfchen rumgewickelt hat und es war wirklich unfassbar lecker und das ist meine Kindheit. Du hast dabei auf so ein Teller aus den 50er Jahren, der könnte auch in so einem Bayerischen Wirtshaus sein, so ein Teller. Und genau auf so einem Teller. Und diese Winklers Weinstube gibt es immer noch in Forchtenberg, wo die Geschwister Scholl herkommen, also Weiße Rose. Bin ich heute dran vorbeigefahren, die Weiße Rose. Und das ist quasi Forchtenberg aus dem quasi Nachbardorf, wo ich herkomme. Und als Kind war das ein Highlight, in Winklers Weinstube draußen im Biergarten zu sitzen und diesen Hawaii-Toast zu essen.
Das glaube ich. Also stand der ganz regulär auf der Karte?
Ja, der steht immer noch da. Das ist immer noch dasselbe Ding. Nur macht's halt jetzt die Tochter.
Aber so wie du es erklärst, ist es eher wie so eine Käsecreme Brûlée. Also, dass sozusagen der ganze Teller belegt ist mit diesem
Überbackenen. Die Ananas war nicht ganz so wichtig, war aber für uns immer noch exotisch genug.
Ja.
Und so, ich habe ja mit 15 so meine erste Limette probiert und so Mango und so. Ich war das Mädel, mit der ich zusammen war, ihre Mama war aus Indonesien und die kam bei uns aus dem Dorf. Da war ich sehr lange zusammen. Und da habe ich ganz viele tolle Avocados oder so.
Ja, aber du verträgst keine Avocado, ne?
Mittlerweile schon. Also wenn die Avocado, ich esse sehr viel Avocado deswegen wahrscheinlich. Also ich liebe Avocado.
Naja, die meisten Menschen lieben Avocado. Ich liebe Avocado auch und wir wissen, das ist so ein guilty pleasure, ne? Dass sie einfach da, wo
ja,
sie angebaut wird und so.
Ja, das stimmt. Aber ich, sag mal so, ich verbringe sehr viel Zeit an einem Ort, wo ich nebenan eine Avocado-Plantage habe.
Und da ist es, wow.
Also ist nicht meine Plantage, sondern die meines Nachbarn. Aber ich kriege da immer körperweise und wurde fast mal von einer unreifen Avocado vom Motorroller geholt.
Wirklich?
Ja, das ist wäre eigentlich auch so ein auf jeden Fall so ein Woody Allen Schicksalsschlag gewesen, wenn du von so einer unreifen Avocado vom Roller geholt wird.
Ja, vor allen Dingen werden auch
wirklich ganz enge Familienangehörige nie um diesen Humorreflex herumkommen. Also so, weißt du, vielleicht nach den ersten zwei Wochen. Die ersten zwei Wochen sagt man das noch mit tränenerstickter Stimme und dann irgendwann heißt es, sag mal, und der Gregor, ganz herzliche Grüße. Sag mal, weißt du das gar nicht?
Auf dem Weg zum Flughafen.
Der war mit dem Motorroller auf dem Weg zum Einkaufen. Der wollte sich nämlich einen Avocado-Toast machen.
Du wolltest einen Avocado-Toast?
Und weißt du, was passiert?
Was ist dein Lieblingsrezept mit Avocado?
Avocado.
Also einfach ohne irgendwas.
Die perfekte Avocado, da brauchst du eigentlich nur so eine Prise Salz und ein bisschen Zitrone, finde ich. Aber dann denke ich, das ist viel zu kostbar. Ich will mir die dann richtig so aufsparen. Ich will die nicht im Ganzen essen. Und dann, ich esse die gerne mit so einem Käsespiegelei, das ich mir mache. Und einem sehr knusprigen, getoasteten Brot. Einem halben Apfel. Und dazu dann eben statt Butter schmiere ich mir dann so die Avocado aufs Brot. Das ist mein Favorite. Und bei dir?
Bei mir ist es eine schöne, reife Marinda-Tomate, wenn du daran guckst, oder einfach eine schöne, große Fleischtomate, die reif ist.
Ja.
Die Avocado drauf, Sojasauce.
Sojasauce habe ich noch nie zusammen gegessen.
Fucking Wahnsinn.
Ach.
Es kommt ja aus dem Asiatischen, ne? Bisschen Limettensaft, ein kleines bisschen Weißweinessig. Oregano, frisches Olivenöl, Salz. Salz brauchst du eigentlich kaum, mal die Sojasauce Salz. Muss eine gute Sojasauce sein. Und das ist Endgegner.
Jetzt guck dir das an. Das klingt ja fast so. Aber das schüttest du schon, also das rührst du in einem Glas schon wie so eine Marinade zusammen.
Du hast einfach als Salat, ne? Als Salat und dann durch die Limettensaft, kriegst du diese Säure, durch die Sojasauce hast du so diese
Umami-Noten.
Und Oregano ist so diese Top-Note, also frische Oregano und ein geiles Olivenöl. Das passt halt mega zur Avocado und dann ist alles
sehr, sehr gut.
Also ist total easy. Du brauchst halt ein gutes Avocado und gute Tomate und dann geht's. Das ist ein ganz leckerer Salat. Oder Avocado-Tatar. Das darf man auch nicht so essen, aber deswegen, das ist dann das nächste Produkt, was es an einem Ort, wo ich sehr viel Zeit verbringe, gibt's halt eben noch diesen einen Fisch, den man eigentlich auch nicht mehr essen darf. Aber dort kann man den noch essen, dort wird er auch noch gefangen, Thunfisch. Und dann Thunfisch-Tatar mit Avocado, mit diesem diesen Reisessig, weißt du, diesen japanischen Reisessig.
Ja, ja.
Und dann machst du ihn auch mit Limettensaft. Da musst du schnell arbeiten, weil dann machst du so ein Tatar, wo du quasi Wasabi-Mayonnaise, machst aber selber die Mayonnaise mit Wasabi. Und darin marinierst du den Thunfisch und dann Avocado-Tatar mit Weißweinessig, Limettensaft und das war's eigentlich schon. Und das obendrauf so als Topping, also rot und grün oben. Total easy.
Ich glaube, es gibt nur eine Sache, die mich daran stört, dass ich davon ganz viel essen möchte.
Ja, ja.
Und dann wahrscheinlich am nächsten Tag wieder.
Ja, die Thunfischnummer ist, aber das ist genau da, also ich esse es immer nur da, wo er quasi auch schwimmt und so dann. Also wirklich, ich habe da Freunde, die den dann auch teilweise Thunfisch fangen oder so und dann wird der verarbeitet, weil man nicht weiß, was an der Leine hängt und eigentlich darf man den gar nicht fangen und so und dann wird der aber im Bekanntenkreis halt verarbeitet, sag ich
mal. Unterm Ladentisch. Unter der Hand.
Ja, ciao.
Ich habe das Gefühl, wir sprechen von Italien. Ich weiß es nicht. Okay, wann hast du angefangen, dich so dann doch offenbar ungewöhnlich stark für Essen und die Zubereitung zu interessieren? Wann ging das los in deinem Leben?
Also ich bin ja mit 17 ausgezogen. Mein Opa kam aus Kleinmachnow und war gelernter Koch. Hat am Wannsee, das ist eine unfassbare Story, hat mit 13 quasi in der Ordinanz in einem Hotel gearbeitet. Aber ich weiß nicht mehr, wie das Hotel hieß oder ob es das noch gibt, aber das hat er immer erzählt. Sein Onkel hatte damals ein Hotel. Mein Opa hatte 7 Geschwister, aber keinen Vater mehr. Das heißt, die Mama war alleinerziehend und da waren so Typen halt in der schwarzen Uniform, die sehr viel Trinkgeld gegeben haben und die waren halt von der SS und deswegen ist mein Opa dann mit 16 anstatt von meinem Onkel aus, der ihn irgendwie in die Schweiz schaffen wollte als quasi Koch und Restaurant von der Ordinanz her, da war mein Opa 13 und ist dann halt mit 16 zur SS und mit 16 auch zur Front.
Oh.
Unfassbar. Und hat, weil er quasi Ordinanz gelernt hat, das heißt Hemden bügeln, Schuhe putzen, alles, was du da halt lernst in der Hotelschule damals, hat im Gefangenenlager, im amerikanischen Gefangenenlager, hat ihn ein jüdischer Offizier in ein anderes Gefangenenlager mitgenommen, in der Ordinanz, dass er ihm quasi Hemden bügelt und da ist. Und fast 2/3 seiner Kompanie ist quasi umgekommen im Gefangenenlager nach dem Krieg. Und wenn er nicht Hemden bügeln gelernt hätte oder Koch oder so, dann hätte er diesen Job nicht bekommen. für diesen jüdischen Offizier, um halt das mit 18, 19, 20, weiß nicht mehr, wie alt er da war.
Wie ungerecht es ist überall auf der Welt und es gibt nach wie vor extrem viele Kindersoldaten und überhaupt habe ich neulich gelesen, dass das Alter der Soldaten überhaupt weltweit immer mehr zurückgeht, also dass die Kinder immer jünger eingezogen werden und in Kontakt mit Waffen kommen, wie früh sich da Weichen stellen für so ein Leben. Ne? Was hat das mit deinem Opa gemacht, denn du hast ihn ja offenbar noch kennengelernt.
Es gibt noch eine Wahnsinnsgeschichte. Ja. Meine beste Freundin ist aus Italien, die Paula, und ihre Oma ist Jüdin gewesen, die lebt leider nicht mehr, ist 97 Jahre alt geworden und musste sich 8 oder 9 Monate im Dachboden vom Hotel Diana, das gibt's immer noch, in Mailand verstecken. Hat sich quasi als Jüdin dort oben versteckt, während, und jetzt kommt's, mein Opa für irgendeinen General, der für die quasi, für die Rebellen, also nicht die Resistance, wie heißt es in Italien?
Genau, den Widerstand.
Den Widerstand. Und der hat quasi in der Ordinanz da gearbeitet und war im Hotel Diana stationiert. Als quasi, was wir über viele Puzzlesteine eben herausgefunden haben, dass das eben sie in diesem Hotel quasi oben am Dachboden war. Vielleicht sogar während der Zeit, als mein Opa halt in diesem Hotel bei der SS war.
Wahnsinn.
Es ist unfassbar. Und wir haben wirklich von Anfang an unserer Freundschaft dieses Momentum zelebriert, dass wir jetzt in der Generation leben, wo es völlig wurscht ist und man auch da natürlich auch drum kämpfen muss, aber dass wir das einfach, dass wir Freunde sein dürfen und dass wir eben nicht, ja, in einfach so ein Raster rein müssen, um zu überleben oder wie auch immer.
Was hat das denn mit deinem Großvater, von dem du, ich weiß nicht, du hast ihn ja kennengelernt, oder? Ja,
genau.
Und ist er auch jemand, der dir, habt ihr zusammen gekocht? Hast du von ihm etwas gelernt?
Der hat mir meine erste Gitarre.
Der Großvater
ist das. Der Opa ist das. Meine erste, ist total schön. Der hatte so einen großen magischen Geldbeutel, der immer prall gefüllt war, wie er das hingekriegt hat. Es gab nur einen einzigen Moment, wo er nicht genug Kohle dabei hatte. Als wir eben im Musikmarkt Öhringen, den es schon lange nicht mehr gibt, es war so ein Gitarrenladen. Und das war ja die lustige 80er-Jahre-Zeit, wo alle noch so die enge Hosen an hatten und diese Halloween-Frisur, weißt du, so. Und diese Leoparden-Leggings und so. Und da ist mein Opa halt in seinem Tirolo-Hut und so mit diesem Geldbeutel, ist in diesen Gitarrenladen rein. Alle haben geraucht, 3 Zigaretten gleichzeitig. Und mein Opa steht da und sagt, hallo miteinander, wir brauchen jetzt eine Stromgitarre für meinen Enkel.
So, Stromgitarre.
Und das war ihm aber scheißegal, ob der jetzt, der war klar, da ist irgendeine Gitarre und das braucht er jetzt, damit er das spielen kann und das, und was kostet die? Und er hatte halt zu wenig Geld dabei. Es hat nicht gereicht. Also es waren irgendwie 250 Mark. Und er hat zwar, was ein Haufen Kohle war, und den hatte er halt nicht. Und dann musste man wieder gehen. Und konnten sie halt nicht kaufen. Das war für ihn wirklich schlimm. Und dann haben wir es aber am nächsten Tag oder 2 Tage später sind wir nochmal hin und hat er sie dann gekauft und auch bezahlt. Und die habe ich leider nicht mehr, die Gitarre, die habe ich irgendwann mal verkauft. Da war ich auch noch ganz jung, aber ich habe die Story ist so Wahnsinn. Und mein Opa hat mit uns eine Gartenhütte gebaut, weil wir haben jetzt selber in den Sommerferien selber mit ihm zusammen gebaut. Das sind 3 Brüder. Als sie dann fertig waren, haben wir gefragt, was kommt jetzt da rein? Was ist jetzt, weil es alles so richtig stabil gebaut mit Steckdosen und so. Ja, das ist jetzt euer Proberaum. Und quasi, ohne dass wir das wussten, im Garten einen Proberaum gebaut. Für mich, mein Bruder hat Schlagzeug gespielt und ich E-Gitarre. Und dann haben wir, der Nachbarschäferhund konnte das Gitarrensolo immer vor mir auswendig. Aber er hatte überhaupt nichts mit dieser Welt zu tun, weil er eher aus dem Handwerk kommt. Aber für den war, hey, wir arbeiten selber dafür, haben uns das selber verdient und die Wertschätzung war da. Und da gab es diesen lustigen Moment, als ich zum ersten Mal beim Fernsehgarten war, was jetzt nichts Wildes ist, aber ich bin da eben, hab da aufgetreten und dann hat die Mama gesagt, ja, der Opa saß zu Hause und hat geweint und saß vom Fernseher. Und hat gesagt, das hat er es geschafft. Und das war so lustig, weil es eben eine Fernsehgarten war. Und das war dann für ihn halt so, was er in seiner Welt halt kannte.
Das ist aber wirklich schön.
Ja, ist doch schön. Und mein Opa war eben gelernter Koch. Das heißt, in den letzten paar Wochen, als er noch gelebt hat, haben wir ganz viel gekocht zu Hause. Und da gab es diesen Moment, wo er im Rollator saß und ich eine Soße gemacht habe, also eine Schü. Also
ein Schü, ja.
Eine gebundene Soße, eigentlich so mit Kalbsknochen, aber du musst knochenlange anrösten, also eine richtig echte Schü, dauert 2-3 Tage mit sehr viel Kollagen und so, und das ist die große alte Schule. Und damals hattest du noch gar keinen Speise oder Maisstärke. Das hast du, dann Kartoffeln mitgekocht, dass du die schön sämig und die Bindung hinkriegst und sehr, die Zwiebeln sehr eingekocht, dass quasi die Bindung in die Stärke von den Zwiebeln da ist.
Das macht man und ja heute noch.
Macht man heute noch so in der gut, sehr, sehr guten Küche. Also eine gute Schü ist ein richtiges Handwerk. Und das haben wir dann so gekocht und so und dann hat er quasi vom Löffel probiert und sagt, ja, auf den richtigen, weiß ich noch, wie er im Rollator diesen Löffel da auf den Krieger. Und jetzt muss ich mal eine ganz spitze Zunge haben. Das war so ein toller, heiliger Moment. Es gibt so Momente, die dafür ewig bleiben und die da auch als Bilder da sind und
wie Tattoos, ne?
Die versuche ich halt manchmal mir selber zu basteln, um dann halt aus dieser Situation halt einen Song rauszuschreiben. Also jetzt gar nicht so viel, einfach indem ich mir Dinge vorstelle, wie sie sagen, also es ist jetzt auch nicht so heilig, aber so mache ich halt meine Ideen und meine Songs, dass ich ein Bild im Kopf habe oder eine Szene
oder ein Geruch.
Oder ein Geruch.
Das kann ja Fluch und Segen sein. Das heißt, absolut. Du wirst belohnt von wunderschönen Gerüchen und du wirst gepeinigt, weil du...
Ich bin froh, dass ich nicht mehr im 17. Jahrhundert lebe.
Nein, das sowieso. Aber manchmal reicht es schon, mit dem Fahrrad hinter einem Müllauto herzufahren zum Beispiel oder so. Nenne mir doch mal 2, 3, sehr spontan, ich weiß nicht, ob das jetzt, ob dir da was einfällt, schöne Düfte und dann auch 2, 3 Düfte, die du nicht magst. Das kann ja auch sowas sein wie Banane. Es gibt Menschen, die mögen Bananen nicht riechen.
Also es gibt 3 so Essenzdüfte, es gibt tausende, aber 3 so Essenzdüfte, die immer wieder auftauchen, die mich total triggern. Orangenblüte, was ganz wunderbar.
Weiß ich gar nicht, ob ich weiß, wie Orangenblüte riecht. Ist unfassbar,
wenn du das einmal riechst.
Also ich habe Bois d'Orange, ich habe Orangenholz. Genau.
Das ist quasi künstliche Orangenblüte. Aber wenn du irgendwo einen Orangenbaum hast und der blüht gerade, geh einfach hin und riech mal da dran. Ist unfassbar. Also richtig Fleur de Roche kommt ja aus Grasse, wird das ja ganz, also aus der Stadt Grasse, wo auch Lavendel. Und Fleur de Roche ist halt in ganz viel Süßspeise und auch in so, wenn du so eine tolle Vanillecreme machst, kennst du das Feuer della Reggia aus
Nein.
Okay, das ist quasi so ein großer, einer meiner Lieblings, ist unfassbar. Ich arbeite mit so einem Streichquartett aus Neapel, ganz viel, immer ganz viel aufgenommen und ich muss immer da runterfliegen, um Opfer zu bringen, um dort aufzunehmen. Und dort wirst du natürlich von vorne bis hinten vollgestopft mit Sachen. Und irgendwann mal ist was in meinem Mund gelandet, wo ich dachte, scheiße, das habe ich noch nie vor, das war der Wahnsinn. Und es ist eben das Feuer della Reggia, quasi ein großer Croissant-Teig, der quasi fast frittiert wird. Der ist eigentlich frittiert durch die Butter, die eingearbeitet ist und wird aufgebacken. Dann machst du wirklich Crunch, wenn du da reinbeißt. Und in der Mitte ist so eine Crise, Vanille Orangeade, kennst du vielleicht von Panettone?
Gott.
Mit so einem flüssigen Ceylon-Zimt und dann ist Fleur d'Orange als Topnote und das ist der unfassbare Wahnsinn.
Ich würde gerne noch 2 weitere Gerüche abholen, ja, die dich verzaubern.
Der zweite Geruch ist Piniennadeln in der Sonne.
Oh, überhaupt Holz in der Sonne, finde ich.
Piniennadeln in der Sonne hat so einen ganz eigenen, wahnsinnigen Geruch. Zedernholz ist ganz weit vorne.
Und
Schlüsselblume, lustigerweise. Schlüsselblumen sind gelbe Blumen, das ist aus meiner Heimat, wo ich herkomme, aus dem Kochertal und Jagsttal. Das ist so Mai, Juni blühen die. Und das sind so gelbe Blumen und die haben einen ganz, ganz tollen, süßlichen Geruch. Wahnsinnig toll. Und krasserweise, meiner damaligen Freundin war ich in L.A., habe ihr ein Parfum mitgebracht und da ist ganz viel Schlüsselblume drin. Und weil wir da immer oft rumgehangen sind auf dem Wiesen. Und so ist dieser Duft da entstanden.
So, jetzt 3 Gerüche, die du nicht so magst.
Ja, ich hatte mal ein Date mit einem ganz, ganz tollen Mädel. Unfassbar hübsch, total mega Humor. Hatte den Golden Retriever, ich sage, Traumfrau. Und die hatte so ein ganz schlimmes Parfum. Und das war so bei dem ganzen Date und es war ein Wunder, alles war tippitoppi, alles cool. Ich sag, Mensch, irgendwie klickt's nicht, was ist da los? Macht keinen Ching, was ist da los? Das kann doch nicht sein, Gregor, sei froh, dass du mit dir essen gehen darfst. Aber es hat nicht Ching gemacht wegen diesem Geruch. Die hatte so einen Geruch, wie kennst du diese Hundetütchen?
Ja, die so einen alten Oma-Geruch sind, ja.
So ein Parfum hatte die. Und das hat jedes Mal, wenn es nur im geringsten an Annäherungsversuch kam, dieser Geruch und sagt, es geht nicht. Also ich bin so krass geruchsfreak, Oder auch Essen, weißt du, wenn du mit jemandem essen gehst und jemand hat 21.000, leider, man kann ja immer noch sagen, man mag's nicht, aber ich find's halt furchtbar, wenn man was nicht probiert hat, nur weil es eine andere Kultur ist oder was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht, auf Deutsch, aber es ist einfach so, hey, probier's doch einfach mal, du kannst ja immer noch sagen, ich mag das nicht. Und Sachen, die Jahrhunderte alt ist, alte Tradition und also ich liebe halt Essen. Also Essen ist so eine tolle Kultur auf der ganzen Welt und man verbindet so viel damit, wenn du gerade aus der persischen Welt, wo ja die ganzen Gewürze herkommen, israelisches Essen, wo gar nicht so viel Fleisch dabei ist und du sagst, wow, wo du als Deutscher erstmal, wenn du in Deutschland aufgewachsen bist, wie ohne Fleisch und so und einfach Sachen, ja, da leben die seit Tausenden von Jahren so und Kichererbsen oder Bohnen oder überhaupt Linsen. Ach so, ich gebe noch was, was ich nicht gerne mag. Es gibt momentan gibt's ein krasses Herrenparfum, was einen fertig macht, was riecht wie Scheibenwischeranlage. Wie das Zeugs, was im Scheibenwischer
ist. Ich glaube, ich weiß, was du, ich weiß nicht, wie es heißt, aber jeder Dritte zwischen 20 und der gerne furchtbar noch ein bisschen zurückgegelte Haare, so, also nicht gegelt, sondern so.
Das ist, wenn du dann im Fahrstuhl stehst.
Furchtbar, es ist so intensiv.
Musst du fast erbrechen.
Ja, ja. Es ist
und
extrem.
Das ist so ein künstliches Ut. Ja. Das ist quasi der
Oud ist ja eigentlich ein ganz alter, toller Duft. Ne?
Uralt, also ja. Mohammed war Oud-Händler, der hat quasi das verkauft.
Wir gehen nochmal in deine Kindheit zurück. Also, wir haben ja biografisch hier noch gar nichts geleistet, das möchte ich sofort nachholen. Du bist 1978 in Baden-Württemberg in Backnang zur Welt gekommen, in einem kleinen Ort oder fast dörflich aufgewachsen, hast du auch, glaube ich, mal gesagt. Da gab es auch nicht viel Ablenkung. Ihr hattet damals in eurem Haushalt auch noch keinen Fernseher, der kam erst, da warst du 15. Das bedeutet aber auch zwangsläufig, dass du viel draußen warst, also viel draußen gespielt hast. Gab es jemanden, der dir Natur erklärt hat? Pilze, Bäume, Beeren, sowas?
Zu wenig, aber mein Vater war Archäologe, also so ganz sehr ausgeprägter Hobbyarchäologe, hat auch fürs Landesdenkmalamt oder immer noch, ist da glaube ich immer noch am Arbeiten, aber der ist schon Rente. Und da war ich ganz viel bei Ausgrabungen mit dabei, das heißt, wir waren viel in der Natur. Aber ich war auf einer Berufsfachschule für Ökologie, irgendwann um noch schnell eine mittlere Reife nachzuholen. Das heißt, da bin ich sehr viel in diese Baumpflanzenwelt rein. Aber es ist erschreckend, wie wenig man weiß. Du läufst durch den Wald und kennst vielleicht 10 Bäume oder 5 Bäume oder 6. Das ist furchtbar. Also ich finde, dass man das auch viel mehr Menschen, Kindern beibringen müsste.
Wenn ihr zu Hause, du hast gerade gesagt, ihr wart 3 Brüder, du bist das mittlere Kind. Das heißt, es gab schon einen älteren Bruder, es kam dann noch ein jüngerer, 4 Jahre später, glaube ich.
Ja. 2 Jahre, ja.
2 Jahre später, entschuldige, okay. Erinnerst du dich an die gemeinsamen Essen? War das eine Sache, auf die deine Absolut. Eltern Wert gelegt haben?
Meine Mama hatte so eine Grünkernphase, als Hippie-Tante.
Also beide Eltern, muss man dazu sagen, waren Lehrer. Das kann, oder, genau. Oder dein Vater hat auch als Lehrer gearbeitet.
Genau, aber der hat mit Kochen nicht so viel zu tun gehabt. Der hat immer Salat gemacht. Das war immer dasselbe Salat. Aber es gab immer die tolle Zeit abends, wir hatten so einen Kachelofen, hat er dann seinen Toast gemacht. Wir sind immer wieder bei Toast dabei. Ja. Dann quasi den Salamitoast oder sowas gemacht. Und wir haben leider den Fehler gemacht, wir haben probiert, ob Gummibärchen auch gehen und es war dann nicht so cool für den Kachelofen. Aber das ist halt diese normale Geschichte. Aber wir sind relativ, gibt eine schöne Geschichte von meiner Mama, die eben mit 3 Kindern selber voller Lehrauftrag, die hatte wenig Zeit und dann gab es immer dieses Schulbrot und das hat sie dann selber morgens abgeschnitten und auf der einen Seite so ein bisschen dünn und auf der anderen Seite ein bisschen dick das Brot. Und dann hat sie halt die Butter ganz klassisch aus dem Kühlschrank geholt. Und dann gab es morgen eben dieses Klapp, 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 wo sie einfach daneben in dieser Plastik-Aufhebeding. Ja, ja. Und dann ist natürlich nur ein Stück Butter gerade abgegangen, weil die fast gefroren war. Und hat es auf die Mitte vom Brot geschafft. Und dann darüber wurde dann Paprika-Leona gelegt. Das ist so eine Wurst, keine Ahnung, keiner weiß, was da drin ist, außer die es herstellen. Und das haben wir nicht so wirklich gemocht. Deswegen hat die sehr lange gehalten, die Paprika-Leona. Aber was lustig war, ist, dass man versucht dann von der dünnen Seite dieser 2 Brotscheiben abzubeißen und dann ist immer dieses Stück Butter auf mein rechtes Knie. Das heißt, ich hatte in der kompletten Grundschule ein fettiges Knie, aber ich war froh, dass ich ein Brot hatte und das größte Ding oder mein erstes Handelsgut, das ich hatte, war eine halb geschälte Karotte, die Mama auch immer mitgegeben hat und die habe ich dann manchmal gegen Fancy Kids, gegen eine Capri-Sonne eingetauscht.
Oh.
Oder gegen eine halbe Milch.
Wer war denn so dumm, das zu machen?
Es gab ein Kind, jeden Tag sein Papa war Golflehrer und er hatte jeden Tag eine Fanta Mango, eine Milchschnitte, eine Beefy oder Capri-Sonne. Der hatte die fancy Sachen. dabei. Für uns war das Wahnsinn. Es war einfach krass und ich konnte halt diese Karotte, weil er sich als Kind auch mal für gesunde Sachen so, dass ich wahrscheinlich danach gesehnt hat.
Ah, wie interessant.
Konnte ich die eintauschen. Das war damals, war ich schon fleißig am Falschen in der Grundschule. Ey,
die Vorstellung, dass ein Kind wirklich seine fucking Capri-Sonne oder Fanta Mango gegen eine halbgeschälte Karotte eintauscht. Also
ja, das ist doch Wahnsinn. Das war wirklich Sehnsucht nach Vitaminen wahrscheinlich.
Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
Die Sehnsucht nach Vitaminen.
Wenn du dich zurückerinnerst an diese
gemeinsamen... Aber nochmal an der Stelle muss ich sagen, ganz kurz, meine Mama hat alles gegeben, ne, von ihrem Point, also um uns irgendwie... Also
sie ist bald, nicht schlecht dabei weggekommen.
Nein, sie hat auch zum Beispiel den Rutschkuchen, das hat mein Opa irgendwann mal deklariert als Rutschkuchen, weil meine Mama immer, sie meinte immer noch, dass es ein Fertig, dass sie den gebacken hat, aber sie hat immer so einen Fertigboden gekauft, hat da Erdbeeren drauf und dann diese Gelatine und Vanillepudding und hat es aber nicht wirklich halt kalt gestellt, sondern weil es halt schnell gehen musste. Und dann hat sie diese Kuchenform hoch und ist halt der Vanillepudding nach links, die Erdbeeren nach rechts. Und hat mein Opa gesagt, oh Inge, hast du wieder einen Rutschkuchen gebacken? Und es ist halt so, das sind so schöne, weil der hat unfassbar lecker geschmeckt, aber wir kennen den halt nicht am Stück. Wir kennen den nur auseinandergefriemelt. Und meine Mama war so, war wie so ein Duracell-Hase mit Hippie-Hut. Die hatte immer so einen schönen Hut mit einer Sonnenblume drauf, mit so einer Plastiksonnenblume, hat sie jahrelang getragen. Und sie hat uns dann experimentell verköstigt. Und es gab dann irgendwie Erdnusssoße an Weihnachten, was aber nicht so diese fancy Erdnuss, die gab es damals noch nicht in Deutschland. Das ist irgendeine braune Soße mit Erdnüssen drin oder so. Das fand sie dann ganz toll und wir fanden es aber nicht so toll. Also sie hat Sachen ausprobiert, die manchmal nicht so geklappt haben. Es gab so ein paar Sachen, die konnte sie richtig gut. Und sie hat sich aber immer Mühe gegeben. Und das war das wie. Und mein Opa war halt wirklich... Der war halt wirklich Koch. Der, wenn der Soßen oder gemischten Braten oder Buletten, mein Opa hat quasi jahrelang für uns gekocht. Wenn der Gemüse, also es war Wahnsinn. Da sind wir, haben wir den Schulranzen am Straßenanfang weggespissen, sind da hingerannt, weil es schon so gerochen hat. Weil diese Buletten mit Möhren und mein Opa hat immer so ein bisschen Zimt noch in die Möhren rein. Das war, ich bin halt wirklich auch echt kulinarisch wahnsinnig lecker, also für deutsche Verhältnisse aufgewachsen, weil wir in einem Dorf aufgewachsen sind, wo mein Bruder und ich teilweise die einzigen Jungs mit komplett deutschen Eltern waren und waren ganz viele Italiener, Türken, das heißt, wir haben jeden Mittag woanders gegessen. Ich bin wirklich mit Falafel, mit Börek und so bin ich aufgewachsen.
Das ist ungewöhnlich, weil es ein kleines Dorf in Baden-Württemberg.
Aber gab es ganz viele Gastarbeiter. Ja, ja. Ich bin sehr multikulti, kulinarisch aufgewachsen. Wir hatten ganz früh Hummus zu Hause, Kichererbsen, Mehl sogar. Das ist, da haben wir anderen Kindern gezeigt, was es ist, weil die es nicht wussten, was es ist. Und es war halt cool. Oder Kreuzkümmel.
Werbung.
Ich habe eben fast 2 Stunden auf dem Boden gesessen und ein ca. 3 Quadratmeter großes Stück Holzfußboden gereinigt mit einem Staubsauger und einem dünnen Messer und einem sehr dünnen Messer und mit etwas Klebeband. Doch dazu später. Woran denken Sie bei Sesam, öffne dich? Wenn Ihnen vorgelesen wurde oder Sie es als Kind selbst gelesen haben, fallen Ihnen wahrscheinlich die Geschichten aus 1001 Nacht ein. Bei Alibaba und die 40 Räuber heißt es ja in der Erinnerung, Sesam, öffne dich. Dieser Zauberspruch öffnet den Höhleneingang, hinter dem sich der Schatz befindet. Und als ich gerade mal nachsehen wollte, was genau es mit diesem Märchen nochmal auf sich hatte, fiel mir eine Quelle des Deutschen Ärzteblattes in die Hand, in der ein Dr. Med aus Bremen anmerkt, wir würden diesen Ausruf immer falsch wiedergeben. Denn Sesam sei der Name des Berggeistes, der den Berg beherrscht. Dieser Geist habe die Macht, den Berg zu öffnen. Daher müsse es eigentlich heißen, sinngemäß, Sesam, öffne das Tor. Ja, machen Sie damit, was Sie wollen. Sie kennen diese Rubriken unnützes Wissen. Eigentlich kam ich auch nur drauf, weil ich mir neulich einen so leckeren Salat aus gedünstetem Bärlauch, der DM Bio Erdnusscreme Crunchy, Salz, Pfeffer und eben gerösteten Sesamsamen gemacht habe und dann dachte, Sesam, so ein schönes Wort. Wo kommt das eigentlich her? Vermutlich leitet sich der Name vom griechischen Wort Sesamon ab, was mit kleiner Samen übersetzt werden kann. Und dass die Sesamsamen klein sind, das lässt sich nicht bestreiten. Sesam ist zudem eine Ölpflanze, enthält zahlreiche ungesättigte Fettsäuren und Sie sollten eine offene Sesamsamentüte nicht fallen lassen, wenn Sie in einer Wohnung mit Holzdielen oder altem Parkett leben. Denn diese klitzekleinen Dinger bekommen Sie aus den Fugen
niemals mehr heraus. Nicht mal dann, wenn sie es 2 Stunden lang versuchen. Und nicht mal dann, wenn es sich um die ungeschälten Sesamsamen von DM Bio handelt, die sie zum Beispiel easy in der Pfanne rösten und dann über Salate oder Joghurt oder Obstsalat streuen können. Lassen Sie sie heiß werden, aber keinesfalls anbrennen. Das geht, wie auch bei Pinienkernen, finde ich, ab einem bestimmten Punkt wirklich ganz schnell. Es dauert ein bisschen und dann geht's so zack, ratzfatz. Also immer schön beobachten, dann immer schön schütteln, locker aus dem Handgelenk heraus die Pfanne. Dann fliegen sie auch nicht durch die ganze Küche, die kleinen Samen. Und wenn sie mittelbraun sind, abkühlen lassen und dann in ein Schraubglas füllen. Und auch das ist nicht ganz so einfach beim ersten Mal. Wie bekommt man die kleinen Dinger aus der Pfanne sicher ins Glas? Ich benutze dafür immer ein Blatt Papier, das ich wie eine Pommes-Tüte einrolle. Damit hat es oben eine breite Fläche zum Reinschütten und unten ist es schmal wie ein Trichter. Jetzt, da ich im DM-Bio-Sortiment unter dem Suchbegriff Sesam nachgeschaut habe, kann ich Ihnen schon mal zurufen, demnächst wird es ein bisschen mehr geben zu diesem Thema. Da gibt's wirklich einiges zu entdecken. Und die Erdnusscreme Crunchy, die haben Sie ja wohl eh zu Hause in Gebrauch. Davon gehe ich jetzt mal fest aus. Und jetzt zurück zum Gespräch. Und wenn ihr euch zusammengesetzt habt, habt ihr in der Küche einen Küchentisch gehabt oder als Familie, wo habt ihr gegessen?
Also als meine Eltern noch zusammen waren, hatten wir halt ein Haus. Es gab so eine Theke in diesem Haus. Mein Opa hat da gekocht. Also es gab so ein Esszimmer, das war aber eins in der Küche quasi. Das war so eine Begehbarkeit.
Und gab es Regeln am Tisch?
Ja, Gabel, Messer.
So Ellenbogen vom Tisch aber ihr habt euch ausgetauscht. Also
die ersten richtigen Regeln hat dann quasi die jetzige Frau meines Vaters irgendwann mal versucht einzuführen, hat aber dann natürlich nicht mehr funktioniert. Da waren wir schon zu alt, aber wir haben so viel bei anderen Familien gegessen, weil meine Eltern auch sehr viel gearbeitet haben. Und wir haben wirklich, wir haben auf dem Boden mit türkischen Freunden gegessen, also einen Freund aus Pakistan, wo man halt auf dem Boden sitzt und so einen kleinen Tisch hin hat. Das ist total cool, dass ich so, wahrscheinlich ist es so ausgeprägt auch mit Gewürzen und so in meiner Welt, weil ich damit halt auch aufgewachsen bin.
Und hast du deinem Großvater helfen dürfen, helfen müssen? Also dieses Interesse, mit 17 ausgezogen und dann auch Selbstversorger und wirst wahrscheinlich jetzt nicht immer große Sachen gemacht haben?
Nee, habe ich nicht. Aber ich habe, als es so um die ganzen, wie kann man ohne irgendwas, damals musste es halt schnell gehen, hast du schnell irgendeine Nudel und so. Und wie gehen denn die ganzen Soßen, wie geht es alles? Und wir haben halt, der Opa natürlich als erstes uns gezeigt, was er immer für uns gekocht hat.
Das hat er euch richtig beigebracht.
Ja, klar. Also wirklich Fleischküchen und wir mussten dann halt wirklich so 14, 15, 16 haben wir dann vom Opa mitgeholfen und kochen gelernt.
Super, ja, wie toll.
Ja, mega cool. Und das sind immer noch die tollsten Rezepte auch.
Wenn du jetzt ein typisches Gericht für ihn, also er wäre jetzt da, er würde jetzt hier reinkommen und du würdest ihm was hinstellen, sein Gericht, was wäre das?
Ja, Semmelknödel, wirklich auch mal ein bisschen selber gemachte Semmelknödel mit verschiedenen Semmeln, mit Laugengebäck und so. Petersilie und die werden quasi gegart und dann nochmal in Butter scharf angebraten, dass die so leicht kross sind. Gott. Und dann kommt eine richtig schöne dunkle Soße drauf und dann kann man noch ein bisschen, aber du musst eigentlich kein Fleisch haben, aber das ist es, die Knödel ist ja schon wahnsinnig aufwendig zu machen und dann mit einer tollen Soße, die mit Ralf Zacherl ist ein lieber Freund von mir, mit der hat eine richtig geile vegane Schü, die da sehr nah rankommt durch Raucharomen. Mit Sellerieschale macht er das und das hat so diesen Wurzelgemüsegeschmack, den du brauchst, angeröstet, wo du mit viel Röstaromen arbeitest. Und ich habe ein veganes Gericht, was Wahnsinn ist, wo du eine Tomate anröstest auf einem Kugelgrill und die Raucharomen da auch mitnimmst. Und wir machen so eine Essensserie, Ralf und ich, wo wir quasi 6 Gänge kochen, meine Weine dazu. Und ich mache ein bisschen Mucke dazu.
Im März oder so.
Nennt sich sehr bescheiden Offenbarung in 6 Gängen.
Ja, stimmt. Und ihr habt so komische Klamotten an auf diesem Plakat.
Ja, wir haben so mittelalterliche Shakespeare, eben Offenbarung, so Shakespeare-mäßig.
Aha, okay. So, jetzt würde ich dich bitten, mal unter deinen Platz zu greifen. Da ist eine Schüssel, ein Topf. So. Jetzt kannst du den ersten Begriff ziehen und mal gucken, was da draufsteht.
Schon benutzt, der Topf. So.
Das ist schon benutzt, na klar.
Aber das sind aber viele Dinger. Ketchup.
Steht Ketchup in deinem Kühlschrank?
Ja, wegen der kleinen Maus, weil dann...
Die kleine Maus ist jetzt 8 und ist seine Tochter. Acht,
genau. Mhm. Und da steht halt der Ketchup mit weniger Zucker hoffentlich drin.
Ja, hoffentlich. Sag mal, was ist denn die kleine Maus am liebsten?
Wir sind jetzt gerade ein bisschen experimentell unterwegs. Wir fangen... Also ihr absolutes Lieblingsessen sind gegrillte Sardinen oder Spaghetti Vongole.
Guck dir das an.
Da wird die ausflippen. Spaghetti Vongole flippt die aus.
Mit 8, guck.
Ja, weil die damit aufgewachsen ist. Also das ist wirklich immer unser Lieblingsessen. Ich koche das, kocht ganz viel selber halt zu Hause.
Und deine Frau ist Polin, ne? Gebürtige Polin?
Genau, genau. Die ist mit 4 nach Deutschland gekommen. Das heißt, unsere kleine Maus ist halbe Polin. Die kann ein bisschen Polnisch. Das ist aber noch ausbaufähig. Das muss sie dann zur Family mal in Sommerferien und...
Was ist mit der polnischen Küche?
Ich mache sehr gerne Pierogi. Das mache ich auch selber immer an Weihnachten. Ist immer noch quasi so eine Tradition, dass ich die fleißig vorbereite, weil das ist, da bist du echt 1-2 Tage beschäftigt.
So, was ist noch immer in eurem Kühlschrank?
Also bei mir ist immer im Kühlschrank Dijon-Senf, weil ich da immer ganz viele Soßen mitmache. Tomatenmark, ja. Erdbeermarmelade.
Mhm. Wird die auch leer?
Ja, ja, die ballern mal gut durch, weil du versuchst einfach so ein bisschen Gewicht an das Kind zu kriegen oder überhaupt, dass dir was isst. Und was immer geht, sind Pfannkuchen mit Erdbeermarmelade.
Oh, lecker.
Frische, selbstgemachte Pfannkuchen.
Schaffst du es, die Pfannkuchen so zu machen, dass sie außen ein bisschen kross sind?
Ja, klar.
Und nicht zu dick?
Ja, klar.
Wie machst du das? Mit sehr viel?
Hat was mit der Konsistenz des Teiges zu tun. Also das darf nicht zu dickflüssig sein. Man muss wissen, dass der dann, wenn er den gemacht hat, dass der ein paar Minuten nachzieht. Das heißt, der ist unten, dann wird der ein bisschen schleimiger, sage ich jetzt mal. Und dann musst du nochmal aufwirbeln. Und dann gibst du halt ganz wenig in der Pfanne. Du arbeitest mit ein kleines, du reibst die Pfanne eigentlich nur mit Butter ein. Ich mache einen Pfannkuchen immer nur mit Butter.
In einer unbeschichteten Pfanne? Oder ist sie beschichtet?
Nein, ich habe so eine Gusseisen, die leicht beschichtet, aber ist alles cool. Das ist alles Taco. Und dann creme ich die kurz mit Butter ein. Und dann der erste Pfannkuchen, den
musst du ein bisschen länger drin lassen. Ja, genau, der wird immer so ein bisschen, komischerweise, ja.
Aber ist alles cool. Wenn der ein bisschen zu trocken ist, kannst du mit Butter wieder nacharbeiten und dann mache ich den Pfannkuchen-DJ, so heißt es bei mir. Das heißt, ich habe den Pfannkuchen da drin, dann kommt am Rande noch ein kleines bisschen Butter, kurz bevor er fertig ist, und dann drehe ich den ein paar Mal durch in der Butter. Und dann kippe ich den und drehe den von der anderen Seite nochmal. Dass sie braun ist, kross, quasi der Zucker karamellisiert hat und aber trotzdem einen leichten Buttergeschmack hat.
Aber den Zucker machst du nicht extra drüber, der ist schon im Teig.
Der ist im Teig.
Wie ist denn dein Teigverhältnis für dich und deine Tochter, wenn ihr beide 2 einigermaßen große Pfannkuchen esst? Wie
ist denn das? 2 Eier, dann vielleicht 100 Gramm Mehl, 120 Gramm Mehl, 25, 30 Gramm Zucker, Prise Salz, gute Milch, aber... Das hat was mit der Konsistenz zu tun, weil die Mehle unterschiedlich sind. Ich habe ganz viel Zero-Zero-Mehl, weil ich da ganz viel Pizza immer mache. Ich bin so ein bisschen Selbstversorger. Das heißt, ich habe so einen Pizzaofen, mache ich einen geilen Pizzateig. Das Rezept habe ich auch von meinen Jungs aus Neapel. Und der ist 36 Stunden vorfermentiert. Das ist ein geiler Pizzateig. Dann habe ich 400 Grad Pizzaofen, dann haue ich das Ding rein.
Wenn du so einen Pizzaofen hast, gibt es denn noch Anschaffungen in der Küche, von denen du sagst, das war völlig überflüssig, die nutze ich gar nicht?
Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
Na, also in der Küche, wo wir eingezogen waren, war so ein Tellervorwärmer, habe ich noch nie benutzt. Mhm.
Hast du einen Sandwich-Toaster jemals besessen?
Ja klar, ich habe einen.
Benutzt du den?
Ja klar. Dieser Sandwich-Maker ist leider sehr verheerend, weil das sehr lecker ist, man da alles reinstecken kann. Den räume ich eigentlich nie raus, weil wenn er draußen steht, lasse ich den auch draußen in der Küche stehen und dann wird da alles rein. Der muss eigentlich in den Katakomben meiner Küche versteckt sein. Aber ein Dampfkocher ist ganz cool. Also jetzt ist Spargel, wir haben ja ein paar Spargelhöfe direkt nebenan, wo ich mit dem Fahrrad durch Spargel. Ich liebe Spargel.
Ich auch.
Und ich mache so eine Mischung aus Bernays und Holland. Also einfach, da ist ein bisschen Dill und Estragon in meiner Hollandaise drin. Und ein bisschen Walnussessig. Das ist ein wahnsinniges...
Hab ich noch nie probiert, glaube ich. Walnussessig.
Walnussessig ist fucking Walnuss Wahnsinn.
Walnussöl kenne ich, aber...
Genau, Walnussessig ist super, super, super. Walnussessig kommt aus Frankreich, da kann man ganz viel in kleinen Mengen, das muss man vorsichtig dosieren, aber... kriegst du auch so einen Umami-Effekt, aber ich nehme es ganz viel auch für Kartoffeln, weil es so eine leichte Liebstöckelnote hat. Und da kannst du ganz viel mitmachen. Walnussessig ist geil. Wenn du ein Hähnchen, ich liebe Couscous, Perlcouscous, das ist ein Unterschied zum normalen Couscous, mit Minze, Feta-Käse, Haselranut und dann kannst du den Perlcouscous, der ja aufgeht, dann nehme ich da ein bisschen Teriyaki-Soße, sesamgerüstete Teriyaki-Soße für den Perlhummus und dann mag ich einfach so ein tolles, also ich esse Fleisch, aber wenn ich Fleisch esse, kaufe ich geiles Fleisch, weil wir halt eben diese Bio-Bauernhöfe und wir haben einen so einen Hühnerhof, Bio-Hühnerhof, kostet 18 Euro ein Huhn, aber es hat gelebt, cool und das merkst du, weil es einfach ein Riesending ist und auch nicht trocken wird und da mache ich nur Zitronenschale, also Zitronensaft, Zitronenschale, geräuchertes Paprikapulver in den Ofen von der richtigen Seite, langsam 120 Grad, 140, 150, 2 Stunden. Einmal drehen, zack, bumm, und einfach gucken, dass es überall Olivenöl, Salz hat und so. Das ist alles Taco. Und dann mit der Zitronenschale, Zitronensaft, mit diesem Couscous dazu, einer unserer Lieblingsessen.
Dein Großvater, wenn der dich jetzt so reden hören würde,
ja, das
weißt
hört
du
er.
Was?
Hört er, glaube ich.
Gut, wenn er das hört, dann sollte er jetzt mal vor Freude weinen, damit hier ein bisschen Regen runterkommt.
Couscous hätte ihm auch geschmeckt.
Naja, aber mit welcher Eleganz du durch all diese Gewürze und Zutaten
Backen.
Gehst. Was steht jetzt da? Draußen. Backen, erzieh noch einen anderen, dann kannst du es runterstellen.
Okay,
so, wir
zieh
jetzt
nur ein.
Zieh nur ein. So, okay. Was steht da?
Kartoffelpuffer.
Gut, also okay. Eins nach dem anderen. Erstmal das Backen.
Backen ist eine hohe Kunst, weil man da nicht mehr eingreifen kann im Prozess und ich bin so ein Fummler. Dann der Ofen ist wichtig, die Backform ist wichtig. Also Backen ist eine hohe Kunst. Wir sind gerade, ich habe eine ganz, ganz tolle Nachbarin und die kocht, die backt wahnsinnig und wir versuchen gerade den perfekten Käsekuchen hinzukriegen.
Mit Boden oder ohne?
Nee, es ist eigentlich eine komplette Quarkmasse, die aus Topfen, Frischkäse, Buttermilch.
Grieß?
Ja, wir haben eigentlich gar keinen Grieß. Wir arbeiten mit Kartoffelstärke. Und dann ist hat er so gleichmäßig fluffig. Und du kannst mit Grieß das machen, ist auch super. Wir haben einen fancy Käsekuchen mit Tonga-Bohne, was sehr, sehr lecker ist. Sehr lecker. Weil Tonga nimmst du eigentlich genauso wie Vanille. Als kannst du damit auch ganz viele Sachen machen. Hat eine komplett andere Note. Und dann kommt es halt darauf an, was für eine Vanille du nimmst. Also sollte schon eine echte Vanille sein. Das ist schon mal. Und Vanille ist, gibt's schon unterschiedliche Sachen. Aber jetzt beim Backen kannst du das normale Vanillin nehmen, was halt künstlich ist, oder halt echte Vanille.
Ja, Bourbon.
Und warum heißt sie Bourbon Vanille?
Weil sie von der Insel, es ist eine karibische Insel, glaube ich, wo sie angebaut wurde.
Ludwig XIV. War total fancy Gewürzfreak. Der hat ja riesen Partys geschmissen. Und er hat halt einfach Gewürze aus der ganzen Welt. Und er war total angepisst, dass die Holländer quasi den Gewürzhandel beherrscht haben. Vor allen Dingen, was Vanille, Safran, Zimt angeht. Durch die indonesische Connection. Also die Holländer waren 150 Jahre lang die Chefs im Gewürzhandel. Deswegen in Amsterdam die kleinen Fahrschüle, die da oben an den Krachten sind. Da war kein Gold gelagert, sondern Gewürze. Was viel, viel wertvoller war. Und eine Vanilleschote wird ja heutzutage, jede einzelne Vanilleschote ist eine Orchideenart, yeah, die aus dem Urwald kommt und wird handbestäubt, weil immer die jeweilige endemische Bienenart fehlte, um diese Vanille zu bestäuben, weil sie eigentlich aus Südamerika
kommt. Und weil die auch nur 4 Wochen, glaube ich, es gibt, dieser Prozess ist auch nur in einem bestimmten Zeitraum.
Genau, bis du dann, ne, sie schließt zum Fermentieren, und dann wird sie ja in der Sonne fermentiert. Das heißt, Ludwig XIV. Hat das Grafengeschlecht Bourbon beauftragt, die Vanille in den neu gewonnenen Kolonien anzubauen. Und deswegen heißt es Bourbon Vanille.
Was ist der dritte Zettel? Ich habe es schon mehr vergessen. Was du gezogen hast?
Kartoffelpuffer. Tolles Ding. Ich liebe ja auch Rösti. Was ja in
lecker.
Auch so diese, also Kartoffel frittiert mit Fett frittiert hat einfach was. Deswegen lieben wir Pommes so. Und Kartoffelpuffer hat eben auch diesen Pommesgeschmack, wenn man es richtig macht. Und was auch sehr, sehr lecker ist, ist Süßkartoffel als Kartoffelpuffer.
Das habe ich noch nie gegessen.
Es hat eine andere Konsistenz, da musst du ein bisschen mehr mit Stärkemehl oder so arbeiten, aber weil es nicht so viel
weil
Stärke hat.
Fällt es auseinander.
Fällt es auseinander, aber du kannst zum Beispiel Süßkartoffelfäden machen mit so einem ganz normalen Schäler, wo du die Schale runter machst. Kannst du quasi dir so Fäden machen und die frittierst du leicht.
Muss ich die auch vorher ausdrücken, die Feuchtigkeit irgendwie rausholen? Das lasse ich alles so, wie es ist.
Das ist alles Taco und du hast quasi so Fäden und die sind feucht und die tust du kurz, dann spritzt ein bisschen ins Fett rein und dann salzt du ein bisschen. Das kannst
ach so,
du
dass du wie so Flakes hast. Also du machst jetzt keine festen Puffer.
Das kannst du als Topping machen.
Das ist eine gute Idee.
Das mache ich, also das ganz oft so ein, gibt ein Restaurant, wo ich gerne esse, und die machen so Süßkartoffelrösti quasi, aber es ist wie Kartoffelpuffer, und dann gibt's so eine, haben wir so eine Maracuja-Schü, und dann gibt's einen tollen Fisch
unten drunter.
Fucking Wahnsinn.
Oh, das klingt wirklich ziemlich gut.
Mm, ist fancy. Also eine tolle, reife Maracuja ist was Wahnsinniges.
Was liegt denn auf der idealen Pizza?
Also es gibt zwei. Also wenn ich in Neapel bin, esse ich quasi die alte Pizza, also ohne Tomate.
Die Bianco, eine weiße Pizza. Mhm.
Aber ursprünglich mit Provolone. Das ist quasi dieser Baseball- oder dieser Football-artiger Käse, der in der Höhle quasi getrocknet wird, aus Campania meistens, gibt es so ein paar Höhlen, das ist der Provolone. Super, super fettig, super lecker, ist meistens so auch vom Büffel oder von einer bestimmten Rinderart. Und der wird als untere Schicht gelegt mit diesem 72-Stunden-Teig. Also wirklich, der Teig muss schon, oder die Pasta, die muss schon Wahnsinn sein. Und dann kommt eben dieser Provolone, dann kommt ein Pistazienpesto drauf.
Oh Gott.
Und dann kommt Pancetta, also das ist quasi durchwachsener Speck, so ab und zu mal drauf. Und dann kommt noch ein kleines bisschen Büffelmozzarella, aber wenn die Pizza aus dem Ofen kommt, so oben drauf. Die ist fucking Wahnsinn, die Pizza. Die kriegst du aber nur kann man schon selber machen, aber der Provolone ist schwierig zu kriegen, gibt's aber. Und den Teig muss halt gut hinkriegen. Und dann eine klassische Margherita, aber mit frittierter Melanzane. Also frittierter Aubergine.
Aubergine, was auch echt, ich habe das mit einer Freundin Silvester gemacht. Wir waren
also auch kein
acht
Fleisch
Leute so. Oder so.
Bei Pizza. Italien brauche ich eh kein
das
Fleisch.
Ist ein Aufriss für acht Leute, diese, oh Gott, das so zu frittieren auch, oder beziehungsweise in Mehl und dann nochmal, du musst viele Pfannen gleichzeitig und so weiter.
Aber naja, das ist eine ganz einfache Variante, wo du die Aubergine musst du einfach nur salzen, dass die Flüssigkeit verliert. Und dann frittierst du die einfach und dann.
Naja, aber du musst dann einfach, wenn du viele Leute damit. Wenn das sozusagen der Hauptbestandteil sein soll, dann musst du eben auch viele Pfannen haben, in die du die gleichzeitig reinlegen kannst, damit du nicht die ganze Zeit am Kochen bist, während die anderen essen. Und das war eben, also diese Kunst, die alle gleichzeitig zu frittieren und nichts anbrennen zu lassen und dass sie auch wirklich schön kross
ja,
werden.
Ja, die Logistik ist eh das Wahnsinnigste beim Kochen. Mm. Das ist alles en point. Deswegen würde ich nie ein Restaurant aufmachen können, weil ich es immer als Koch, weil ich immer verkacken würde vom Timing. Also wenn ich so für mich koche und so mein Timing habe oder Family oder Freunde oder so, koche ich halt stundenlang, mache mir geile Mucke an und so und dann schnippel ich was. Und wenn das halt jetzt nicht akkurat so ist oder so, es gibt so immer einen Gang, den ich mache, wenn ich mit Ralf oder Mike Süßer, und dann bereite ich das quasi vor und die, also meistens anrichten können die halt tausendmal besser, so wie es auf dem Teller aussieht.
Und kannst du die gut helfen lassen oder bist du lieber alleine, wenn du was machst?
Also
in der
die
Küche?
Checken sofort.
Nee, bei deiner Frau zu Hause zum Beispiel.
Ja. Nee, also es ist komplett getrennt. Also wie wir kochen ist
ihr entweder der eine oder die andere.
Genau.
Okay.
Das ist
würdet ihr euch streiten, wenn ihr es zusammen macht?
Das würde nicht funktionieren.
Das, ja, das
haben
ist
wir von vornherein,
ja.
Ganz klar. Wir machen jetzt für die Kinder irgendwas, aber das ist völlig klar. Mhm. Entweder kochiere ich.
Okay.
Und das ist auch gut so.
Wenn es dein letzter Tag auf Erden wäre und es wäre egal, wie viel es kostet und es wäre egal, wie ungesund es ist, was würdest du essen und wie viel davon? Wie würde der Tag losgehen?
Ich würde wahrscheinlich so einen Serrano-Schinken oder so aufschneiden.
Ganz.
So ein ganzes Ding irgendwie, zack. Ja. Aber der muss ja dünn aufgeschnitten sein, sonst schmeckt er nicht. So ein geiler Pelota. Der Pelota ist quasi Eichel auf Spanisch. Und das sind die Schweine, die auch nur die Eicheln essen. Und das ist unfassbar, der Schinken. Habe ich in Madrid mal in so einem Schinkenhaus, wo an der ganzen Decke die Schinken hängen. Das ist, da hätte ich Schwierigkeit, also ich kann auch ein paar Monate kein Fleisch essen, aber wenn ich das,
wenn
dieser Schinken, da
ja,
bin ich,
okay.
Also oder ein geiler Burger mit richtig guten, tollen, durchwachsenem, abgehangenem Fleisch, das ist was ganz, ganz Leckeres, ein geiler Burger. Ich bin totaler Cordon Bleu-Fan.
Also dann doch relativ fleischlastig, würde.
Ja, also ich bin halt da so mit, also wenn es eh wurscht ist, dann hau ich mir da Fleisch
okay,
rein.
Gut. Weil du ja gesagt völlig, hast. Ja, genau, das ist das Ende.
Aber ich sage es mal so, einer meiner Lieblingsrezepte ohne Fleisch ist so eine große Ochsentomate. Und die reibe ich eben mit Walnussessig, Ahornsirup, Olivenöl, wird die eingerieben. Und dann kommt die auf den Kugelgrill mit Holzkohle. Und dann machst du richtig Pang, richtig Vollgas. Dann wird die leicht dunkel schwarz aus und kriegt so ein wahnsinnig tolles Grillraucharoma, wie ein Stück Fleisch. Und hat noch die Konsistenz, die darf nicht so viel Saft haben, damit die nicht zu weich wird. Du hast quasi den Kopf abgeschnitten und dann ist wirklich drauf, Vollgas, Vollgas. Dann holst du die runter, dann mache ich ein Mandelpesto da drauf. Oh, auf der, Auf der Tomate kommt ein bisschen Ahornsirup, dann kommt ein geräucherter Ziegenkäse mit ein bisschen Thymian oben drauf und dann Mixed Pickles, also so eingelegt in Kurkuma, Weißweinessig, Nelke, eingelegte, also Essig, Gurke, Zwiebel oben. Und dann hast du dieses Rot, Weiß, Gelb auf diesem Teller. Und das ist, da brauche ich kein Fleisch.
Ich würde zu gerne jetzt mal, wäre ich gerne Mäuschen manchmal, wenn Leute diesen Podcast hören. Und es sind so, so unterschiedliche Gespräche. Es gibt mal Überschneidungen, aber das hier heute ist schon eine Klasse für sich. Und ich weiß, dass ziemlich viele, viele Hörerinnen und Hörer möglicherweise häufiger mal auf Pause gegangen sind, um sich Notizen zu machen oder völlig erschöpft und völlig essen, mit so aufgerissenen oder geschlossenen Augen auf dem Boden liegen und sich sagen, dieser Mann, was ist das? Wann schreibt der ein Buch? Wann hat der eine Kochsendung?
Nee, also Essen ist einfach so wahnsinnig wichtig.
Wir gehen ins Finale mit der Rubrik Entweder oder. Marzipan?
Oh ja, aber mit viel Mandelanteil.
Trüffel.
Oh, ich liebe Trüffel.
Natürlich.
Ich liebe Trüffelnudel.
Knoblauch.
Also mir tun die Leute leid, die eine Allergie haben oder das nicht mögen. Ohne Knoblauch geht gar nichts.
Fenchel.
Finocchio. Ist ein ganz einfaches Rezept. Fenchel leicht anbraten mit Parmesan, Olivenöl. That's it. Mehr brauchst du nicht. Und dann frische Zitronensaft drauf. Total lecker.
Lakritz.
Ich trinke sehr viel Süßholztee, daraus wird ja Lakritze gemacht, aber so Lakritze essen muss ich jetzt nicht haben.
Kapern?
Auf jeden Fall.
Also, Innereien?
Ich finde es immer gut, wenn man alles von einem Tier verarbeitet, also wo ich mit aufgewachsen bin, weil meine Mama die hatte ein kleines Häuschen in Südfrankreich und dann haben wir Cœur de Volaille, also Geflügelherzen, haben wir in einem Restaurant immer bestellt, weil das halt so die Spezialität war. Fand ich aber cool, weil halt das ganze Tier verarbeitet wird.
Natürlich Koriander.
Also ich liebe natürlich Blattkoriander, wenn man Fisch macht oder eine schöne Fischsoße macht, wenn man Mojo Verde zum Beispiel, das ist eine tolle Fischsoße in Spanien, das ist ein grüne Paprika, das ist Knoblauch, Weißweinessig, Kreuzkümmel, bisschen Avocado und natürlich Koriander, Blattkoriander. Aber Koriandersamen ist eigentlich so, wo die ganzen Gewürze draus gemacht werden. Und da gibt es den klassischen europäischen Koriander, den türkischen Koriander und es gibt den indischen Koriander, der ist ein bisschen länglicher und hat so eher so eine Zitronenschale. Das ist eigentlich so der geilste Koriander.
Oliven?
Ich liebe Oliven.
Harzer Käse?
Ich habe gelernt, es gibt da eine Suppe, die man daraus machen kann, aber sonst habe ich da wenig Kontakt mit.
Rosenkohl?
Sehr lecker mit Speck. Aber Rosenkohl ist eigentlich eine leckere Sache, wenn man da so ein bisschen Cremigkeit rankriegt, wenn man da so ein bisschen, ja, mit einer Käsecreme oder so arbeitet, mit so einer Käsesoße. Rosenkohl kannst du riechen, ist super, super lecker eigentlich.
Hotdog oder Döner?
Döner natürlich. Hotdog ist Abfall.
Junger oder alter Käse?
Hauptsache Käse.
Feta oder Mozzarella?
Beides. Also ich, natürlich Büffelmozzarella liebe ich natürlich auf der Pizza. Und ohne Feta könnte ich mir ein Leben nicht vorstellen.
Pass auf, jetzt einfach nur die jeweiligen Antworten geben.
Ja.
Kartoffeln oder Reis?
Beides. Gibt keinen, also ich muss beides haben. Also ich kann nicht, das ist
gut. Ich kann mit dir dieses Spiel nicht spielen. Wir sind jetzt aber auch durch. Ja, wenn wir jetzt mit einem Dessert rausgehen.
Ja.
Also wir waren jetzt essen und es ist noch ein bisschen Platz in dir.
Ja.
Und du kannst jetzt wählen zwischen Crème Brûlée und Tiramisu und Mousse au Chocolat und einer Käseplatte, noch einem Birnenschnaps, einem Espresso. Wie beendest du so einen Abend in einem guten Restaurant?
Und zum Schluss das Dessert.
Also mit die besten Nachtischsachen kommen aus Italien, logischerweise. Aber es gibt auch asiatische Sachen. Ich liebe Tonga-Bohnen-Eis. Es ist wahnsinnig lecker. Was ist dein Lieblingsessen? Wenn du nur du hast noch eine Stunde zu leben.
Ja, dann, ich habe das schon mal gesagt. Hier um die Ecke ist es ist kein Lieblingsessen. Mein Lieblingsessen ist überbacken. Alles mit Käse überbacken. Aber wenn ich jetzt noch diese eine Stunde hätte, dann würde ich in dieses Café gehen und würde dort dieses French Toast essen, das aus Brioche gemacht wird und das in einer Soße aus schwarzen Johannisbeeren schwimmt mit einem Klecks Creme Fraiche und einem Klecks Vanille und gerösteten Haselnüssen drüber. Und das ist einfach, da könnte ich jetzt, ich weiß nicht, also das ist besser als jede Beziehung, die ich je geführt habe. Das macht mich so glücklich,
wenn ich darüber nachdenke. Ja, sehr gut. Also bei mir wäre es wahrscheinlich Spaghetti Vongole. Das ist so unser
Das ist vor allem die kürzeste Antwort, die du in der ganzen Zeit gegeben hast. Ich danke dir sehr. Es war wirklich eine Bereicherung.
Gerne, lieber Gregor. Gerne.
Toast dabei ist eine Studio Bummens Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Dieser Podcast wurde präsentiert von DM Bio.